Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 139. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und jetzt kann man schon wieder mit dem Finger schnipsen und schon ist die letzte Weltcup-Woche, die letzte große Sportwoche vor Weihnachten, vor Heiligabend zu Ende. Und ja, natürlich ist wieder einiges passiert. Das ganze Wochenende konnte man auf dem Sofa verbringen, hätte man es darauf angelegt. Natürlich konnte man die Darts-WM schauen. Die ersten guten 5-6 Tage sind jetzt zu Ende. Ich glaube, 5 sind es an der Zahl. Der Wintersport geht natürlich jetzt in die Vollen. Die Skispringer freuen sich auf die Vierschanzentournee und wollen sich natürlich jetzt nochmal in Engelberg beweisen. Und das alles und noch viel mehr bespreche ich natürlich wieder mit David. Moin, moin.
Hi, Benny. Ja, zum einen erstmal Entschuldigung für meine Stimme. Es könnte sein, dass es heute mitunter ein bisschen kratzig werden kann. Das legt sich hoffentlich in den nächsten Tagen wieder, weil sonst wird das schwierig, wenn wir dann in Garmisch und am Berg Isel die ganzen Springer anfeuern würden. Ja, wir hatten gestern noch ein Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist ja auch nicht zu unterschlagen, gerade im sportlichen Sinne. Da war ja auch noch was. Da werden wir so drüber sprechen. Also ihr kriegt natürlich bei uns die komplette Palette Wintersport. Ihr bekommt, wie gesagt, einen kurzen Überblick, was bei der Darts-WM passiert ist. Da wird es dann nochmal in Sonderfolgen gesondert drum gehen. Im Snooker hatten wir handfeste Skandale. Ich glaube, davon kann man sprechen. Da hat sich letzte Woche schon was angedeutet und das können wir heute ein bisschen ausführlicher gestalten. Handball, Basketball, NFL und natürlich, wie gesagt, dann am Ende die Fußball-Weltmeisterschaft. All das wird heute Thema sein und wir steigen ein mit Kurznews der Woche, wie immer traditionell. Auf der einen Seite, Benny, Tennis müssen wir heute nicht gesondert ansprechen, aber Boris Becker ist zurück in Deutschland. Wird er denn zurückkehren zu Eurosport? Was glaubst du denn?
Ja, ich gehe doch eigentlich fest davon aus. Also zumindest, wenn man bei uns nachfragt, wird man, glaube ich, da sich definitiv freuen, weil als Experte hat er ja immer auch einen gewissen Nährwert. Und würde das auch definitiv bei den Australian Open bestimmt gerne machen. Jedenfalls wird er auch in dieser Woche im TV auftauchen, denn er hat durch eine dicke Gage tatsächlich sogar ein Interview mit Steven Gätchen in Sat.1 bekommen, morgen Abend. Und bin gespannt, was er da so von sich gibt, wie ihn, Zitat, die Haft verändert hat, in Anführungszeichen. Definitiv in der Hinsicht erfreulich, weil es ja doch ein großer Mann ist, dem wir auch, glaube ich, im Tennissport viel verdanken. Allein aus das Interesse, was wir vielleicht auch durch ihn über Eurosport gezogen haben. Ich glaube, er muss jetzt nur noch gut 400.000 aus den Insolvenz. Gut 400.000 aus dem Insolvenzverfahren bezahlen, dann ist er endgültig auf freiem Fuß. Aber ja,
ich denke, Sat.1 legt ja für das Interview schon eine halbe Mille hin, dann sollte das ja irgendwie zu verrechnen sein. Meine Güte.
Ich glaube auch nicht, dass Eurosport sich das wirklich traut und den Vertrag oder in gewisser Weise die Beziehung zu Becker brechen würde, oder?
Ich traue denen alles zu, also auch im positiven Sinne. Mal gucken, man darf wirklich gespannt sein, wie das weitergeht. Personalfragen sind ein interessantes Stichwort, Benny. In der Formel 1 hatten wir eine wahre Rochade an Trainerwechseln, sage ich schon, Teamchefwechseln. Frédéric Vasseur wird neuer Teamchef bei Ferrari. Das heißt, die Ära Binotto ist, Klammer auf, endlich, Klammer zu, vorbei. Andreas Seidel wird deswegen McLaren verlassen, weil Andreas Stella an seine Seite rückt, weil Andreas Seidel eben auch das Team wechselt, denn auch Jost Capito tritt bei Williams zurück. Also wer glaubt, dass die Silly Season sich nur auf die Fahrer bezieht in der Formel 1, der ist spätestens seit dieser Woche weit gefehlt. Auch bei den Trainern kann sich einiges tun. Von der Schwimm-Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Melbourne können wir euch sagen, dass Anna Elend mit deutschem Rekord und Marius Küsch über die 100 Meter Schmetterling eine Bronzemedaille jeweils geholt haben. Also auch da läuft es im Moment ganz gut. Und was die SportlerInnen des Jahreswahl angeht, können wir sagen, dass bei den Damen dieses Jahr Lückenkämper, Mihambo und Geisenberger das Podest bilden. Mihambo hat er in den letzten 3 Jahren jeweils gewonnen. Bei den Herren haben wir Niklas Kaul, Vinzenz Geiger und Florian Welbrock und bei den Teams Eintracht Frankfurt die 400 Meter Staffel der Damen und die Damen-Nationalmannschaft im Fußball. Ja. Deine Meinung dazu?
Doch, ich glaube, damit komme ich sehr gut klar. Ich habe ja auch schon vor der Aufnahme gesagt, dass, naja, Leichtathletik WM und EM in diesem Jahr auf jeden Fall zu den ganz großen Highlights dazugehörte. Gerade die Europameisterschaft in München hatte für uns vielleicht nochmal was ganz Besonderes, weil wir das natürlich auch sogar aus dem Urlaub aus abends immer begleiten konnten und da wirklich sensationelle Abende feiern konnten und da doch auch mal die Ferienwohnung ein bisschen aufgemischt haben mit unserer Lautstärke, glaube ich. Das hat sehr viel Spaß gemacht und gerade natürlich Gina Lückenkämper und Niklas Kaul muss man da natürlich hervorheben. Hervorragende Leistung in diesem Jahr. Und Malaika Mihambo, das ist natürlich, dass sie unter den Top 3 ist, ist, glaube ich, keine Überraschung. Aber ja, diesmal immerhin nicht das vierte Mal in Folge, da bleibt es also auch ein bisschen spannend.
Ich kann auf jeden Fall auch mitgehen. Gerade wenn man sich überlegt, dass wir bei den European Championships, glaube ich, an dem besonderen Abend morgens sogar noch am Stadion waren. Ja. Also es ist wirklich ganz besonders und ich glaube, einmal mehr hat dieser Abend gezeigt, dass die Wege, die wir mit unserem Studium gehen, vielleicht eine Möglichkeit von mehreren sind und mal gucken, wohin der Weg da führt. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Mick Schumacher ist noch Testfahrer bei Mercedes jetzt offiziell geworden. Das heißt, er hat die Ferrari Driver Academy verlassen. Das habe ich eben noch vergessen. Und ich würde sagen, dann steigen wir direkt ein in die Eiseskälte und springen erstmal über den Teich, Benni, und starten mit dem Rodeln.
Ja, ganz genau. Da hast du ja schon mit Tobi Ruf, mit dem guten Tobi Ruf, liebe Grüße, letzte Woche ein wenig auseinandergenommen. Erstmal natürlich das Desaster in Anführungszeichen am ersten Wochenende und diese österreichische Dominanz mit dem Hackl-Schorsch, der jetzt ja im österreichischen Team tätig ist. Und das gab ja direkt einen Wumms an Titeln und Podestplätzen aus österreichischer Sicht. Jetzt am zweiten Wochenende, letztes Wochenende, sah das dann doch schon ein bisschen gemixter auch für die Deutschen aus. Und das kann man jetzt auch sagen, dass es eigentlich kein Desaster war. Es war ein gutes Wochenende zum Start von Österreich. Das war bestimmt auch der Euphorie geschuldet, die zum Beispiel ein Hackl-Schorsch mit sich brachte.
Aber und es war die Heimbahn.
Und es war die Heimbahn, genau. Das heißt, die kannten die natürlich in- und auswendig. Aber das sah jetzt zum Beispiel in Park City schon ganz anders aus. Also Diana Eidberger holte im Einsitzer den Weltcup, Taubitz da auf 3. Taubitz gewann dann nochmal den anderen Einsitzer im Sprint vor Diana Eidberger. Da gab es sogar einen deutschen Doppelsieg. Bei den Herren stand Felix Loch zweimal auf dem Podium, auch einmal im Sprint, einmal im Einsitzer und ein Doppelsieg von Dominik Fischnaller am Samstag. Also direkt der Samstag zeigte schon, es geht da auch weiter bergauf.
Genau, auch die Jugend hat so ein bisschen weiterhin an Plätzen gut gemacht. Das heißt, Timon Granciano-Nolo und David Nössler schlagen sich deutlich besser, als noch in der letzten Woche der Fall war. Das heißt, Felix Loch wird auch über kurz oder lang nicht Einzelkämpfer bleiben. Auch Anna Bereiter mit super Ergebnissen jetzt hier einmal Vierte und einmal Fünfte. Und es gab auch Doppelsitzerwettbewerbe. Wie gesagt, da gibt es ja bei den Damen in diesem Winter das erste Mal die Premiere. Wir hatten wieder 8 Doppel am Start. Ähnliches haben wir auch schon in der vergangenen Woche gesehen. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal konnten da den zweiten Platz einfahren. Die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer waren siegreich. Dahinter auf Platz 3 ein kanadisches Doppel. Bei den Herren im Doppelsitzer ist es aus deutscher Sicht natürlich wieder recht gut. Traditionell auch auf Platz 9 das drittbeste deutsche Doppel mit Hannes Orlamünder, Paul Konstantin Gubitz und dann auf Platz 1 und Platz 3 Eggert Beneken und Wendel Aalt. Dazwischen noch Gatt und Schöpf aus Österreich. Also da läuft soweit alles nach Plan und ich denke, der Hackl-Effekt ist natürlich weiter zu beobachten, aber im Grunde genommen stellt das jetzt keine große Revolution im kompletten Rodelkosmos dar, möchte man sagen.
Nein, absolut. Und Tobi hat ja in der letzten Folge tatsächlich auch schon gesagt, es tut ja auch gut, denn Konkurrenz belebt das Geschäft, belebt auch die Sportart. Das heißt, wenn da Österreich auch ein bisschen die Deutschen herausfordern kann und ein Dominik Fischnaller natürlich aus italienischer Sicht auch noch unter anderem hervorragende Leistungen zeigt, das ist gut für die Sportart und dabei sollten wir es auch belassen.
Genau. Wir bleiben auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans und springen von Park City nach Lake Placid. Auf der Olympiabahn fanden in diesen Wochen die Bob- und Skeleton-Wettbewerbe statt. Skeleton geht ja wie immer recht schnell. Da kann ich euch sagen, dass Christopher Grothe aus deutscher Sicht den zweiten Platz belegt hat. Der war übrigens bei der Sportler des Jahreswahl auch unter den Top 10 erfreulicherweise. Siegen konnte Weston Mutt aus UK. Jung Sun Ji aus Südkorea wurde Dritter. Axel Jung auf dem 5. Platz. Felix Kaisinger 8. Und bei den Damen hatten wir einen deutschen Doppelsieg, denn Tina Herrmann konnte vor Susanne Kreher gewinnen. Die haben wir auch noch nicht allzu oft auf dem Podium gesehen mit 300stel Rückstand im Weltcup. Hanna Neise auf Platz 8. Und das ist die deutsche Athletentruppe auch im Skeleton gewesen und im Wirebob. Benny, da sah es aus deutscher Sicht noch ganz gut aus. Im Viererbob haben wir dann doch eine Schlagzeile zu vermelden.
Ja, ganz genau. Also gut, im Zweierbob gab es ja auch eine Schlagzeile zu vermelden, weil auch da natürlich Francesco Friedrich eine Macht ist. Aber ja, Francesco Friedrichs Siegesserie ist gebrochen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das in diesem Jahr noch sagen werde. Aber ja, es ist passiert. Einmal von Bradley Hall, von dem Briten, der hier wirklich ein sensationelles Rennen abliefert und ja auch nur ein Hundertstel so gesehen vor Francesco Friedrich ist. Christoph Hafer vollendete das Podium im Viererbob am Samstag, das war am Sonntag im Viererbob, genau. Am Sonntag gewann außerdem Kaylee Humphries, die Olympiasiegerin, vor Laura Nolte und Kim Kalicki. Und die bereits genannte Laura Nolte konnte ihren ersten Weltcupsieg im Monobob feiern, nämlich vor der Olympiasiegerin Kaylee Humphries und Buckwitz auf 3. Und im Zweierbob am Samstag war Francesco Friedrich wieder nur der zweite Platz vergönnt, denn Johannes Lochner gewann endlich einen Weltcupsieg auf Rang 3, noch der Schweizer Vogt. Das heißt, deutsche Dominanz setzt sich weiter fort, aber zumindest ein Stück weit ist die Dominanz von Francesco Friedrich gebrochen. Aber David, da muss man so ehrlich sein, ich glaube, das wird jetzt keinen großen Einfluss auf seine weitere Leistung in dieser Saison haben, oder?
Ja, wir gucken dann zwischen den Jahren, wenn nicht ganz so viel los ist, vielleicht mal auf die einzelnen Weltcup-Stände, was da so los ist. Und ich glaube auch, na, vielleicht macht er sich damit die Wahl zum Sportler des Jahres so ein bisschen gefährlich. nein, also das ist weiter überragend, was der fährt. Und guck dir mal das, die Abstände an im Viererbob. Ne? Also du hast gesagt, ein Hundertstel Rückstand für Platz 2, 700stel Rückstand für Platz 3. Das ist unfassbar eng, was da passiert im Bobsport. Also das kann durchaus mal passieren, dass man da nur Zweiter wird.
Absolut.
Ja. Wir verlassen den Eiskanal, springen nach Frankreich, nach Annecy-le-Grand-Bornand und gucken auf den letzten Biathlon-Weltcup des Jahres. Das haben wir ja schon häufig angekündigt. Diesmal war es aber wirklich so, dass die letzten Biathlon-Rennen des Jahres 2022 anstanden. Und Benny, du darfst gerne mit den beiden Sprints anfangen, die wir auch traditionell schon unter der Woche, das heißt am Donnerstag und am Freitag gesehen haben.
Ja, da bleibt es natürlich erstmal zu sagen, dass ja, Johannes Tinius Bø auf jeden Fall seine Siegesserie fortsetzt. Ich glaube, es war sein 5. oder 6. Erfolg jetzt in Folge. Setzt sich damit weiter auch in der Gesamtweltcup-Wertung ab. Im Sprint in Annecy-le-Grand-Bornand schlägt er erneut natürlich Stolauer im Lagerreit, der auch bisher eine sensationelle Saison hinter sich gebracht hat. Und Benny Doll tatsächlich, erster Podiumsplatz in dieser Saison. Bisher ja eher durchwachsen, rundum im Gefilde von Platz 15 meistens zu finden, was auch in Ordnung war. Aber jetzt kommt er das erste Mal so ein Abstecher nach ganz vorne. Und das ist natürlich auch wichtig, denn man kann ja davon ausgehen, dass es vielleicht sogar seine letzte Saison wird. Das heißt, dass er dann vielleicht pünktlich zur Biathlon-WM in Oberhof dann wieder perfekt vorbereitet ist. Was ist noch besonders? Aus deutscher Sicht, Johannes Dorle, aus norwegischer Sicht erstmal 9. Niklas Hartwig, der Schweizer, der ja direkt im ersten Rennen der Saison ein Podium einfahren konnte, auf Rang 12 auch wieder solide, fehlerfrei.
Ja.
Aber ansonsten aus deutscher Sicht eher dünn. Philipp Horn, der ja anfangs noch im IBU-Cup gestartet ist, blieb auch fehlerfrei mit einem starken 19. Platz. David Zobel mit einem Fehler auf Rang 22, da fehlt es tatsächlich an Laufform. Roman Rees auf 27 mit einem Fehler. Wenn dann Fehler geschossen wird, sind beide leider weiter entfernt. Johannes Kühn hat weiter große Probleme mit dem Schießen. 3 Fehler beim zweiten Schießen heißen Platz 34 insgesamt. Und Justus Strelo auf Rang 45. Und dann schauen wir natürlich auch noch auf die Damen. Auch da, ja, wieder ein gutes Podium für Denise Hermann-Wick nach ihrem Weltcupsieg hier auf Rang 3 jetzt. Und ein schwedischer Doppelsieg. Und das hat nichts mit den schwedischen Frauen Hanna Öberg und Elvira Öberg zu tun, sondern Anna Magnusson und Lynn Persson, die hier den Doppelsieg holen. Und Lynn Persson sogar mit einem Fehler. Sophie Chauveau, die Französin, die junge Französin, auf Rang 4. Bestes Weltcup-Ergebnis für sie. Des Weiteren, aus deutscher Sicht, muss man da auch wieder leider lange scrollen, sehr, sehr lange scrollen. Franziska Preuß mit einem Fehler auf Rang 24. Sophia Schneider auf Rang 28 mit einem Fehler, Vanessa Vogt auf Rang 30, obwohl sie fehlerfrei blieb. Also das war auch ein Hassel da hinten. Gerade weil sie auch sehr lange immer beim Schießen braucht, das ist eben das große Problem. Dass sie fehlerfrei ist, ist oft der Fall. Und Anna Weidel auf Rang 38 und Janina Hettich-Walz, die endlich mal wieder im Weltcup ran durfte, nach guten Ergebnissen im IBU-Cup auf Rang 48.
Ja, genau. Dann standen natürlich die Verfolgungen an und dann, Benni, wir haben uns seit Wochen drauf gefreut, gab es auch Massenstarts am Sonntag. Ja. Also wir bleiben bei den Verfolgerrennen. Da habe ich noch einen Südkoreaner, den du ein bisschen unterschlagen hast, aber es ist auch vollkommen okay, weil den sieht man ja schon ab und zu ganz vorne. Er hat leider das Ergebnis aus dem Sprintrennen im Verfolger nicht ganz halten können. Timo Feilapschin aus Südkorea ist nämlich im Sprint und deutlich unter die Top 10 gelaufen, hat dann sich allerdings 6 Fehler im Verfolger eingeheimst und kam auf Rang 27 rein, aber blieb damit vor Emilien Jacquelin, denn der schießt 7 Fehler und wird 30. Was war denn sonst so los im Verfolger, Benni?
Ja, erstmal konnte Stulacher im Lagerheit halt endlich so diese Macht von Johannes Thienies Böhmer stoppen und konnte im Verfolger ja einen Weltcupsieg feiern. Vor Fettles, Jostad Christiansen und Johannes Thienies Bø auf Rang 3. Das heißt, ein norwegisches Dreifachpodium. Fabian Kloth ja auch bisher
fast
gut in
Langlauf.
Fast Langlauf. Denn auf 5 ist dann übrigens auch wieder ein Norweger mit Philipp Fjeld Andersen.
Passt doch.
Ja, der Gesamtweltcupsieger aus der letzten Saison, Quentin Fillon-Maillet, bleibt fehlerfrei und wird nur 7. Das zeigt auch nochmal, dass er da läuferisch einiges an Rückstand hat. Roman Rees mit Rang 13 holt da wieder ein solides Ergebnis mit nur einem Fehler. Das ist auch in Ordnung. Benedikt Doll trotz 5 Fehlern auf Rang 18. Das muss man auch erstmal schaffen. Wenn, dann scheitert es bei ihm wirklich am Schießen in dieser Saison. Justus Strelo 25 mit 2 Fehlern. Alle beim dritten Schießen. Das war auch sehr unglücklich. Johannes Kühn 2 Fehler, 32. Also, dass da lauftechnisch auch bei ihm noch nicht alles zusammenläuft, das sieht man hier auch. Zobel mit 4 Fehlern auf Rang 38. Und das war es dann auch schon in dieser Verfolgung. Und bei den Damen gucken wir natürlich auch nochmal drauf auf die Verfolgung, bevor dann es endlich in die Massenstarts geht, in die ersten der Saison. Elvira Öberg, wenn sie fehlerfrei bleibt, gewinnt sie das Rennen. Das ist eigentlich zu 99% so fest. Und das war jetzt auch in der Verfolgung so. 0 Fehler auf Rang 1, Lisa Vitozzi auf 2. Julia Simon, auch eine der Überraschungen in dieser Saison, auf Rang 3. Dorothea Wira mal wieder auf einem 5. Rang, Dinis Hermann auf Rang 7 und Franziska Preuß mit der ersten Top-10-Platzierung. Rang 10 mit 2 Fehlern. Da geht es langsam auch in die richtige Richtung. Schön zu sehen, dass ja, sie jetzt nach der Erkältung Anfang der Saison auch wieder mit guten Ergebnissen zurück ist. Vanessa Vogt auf Rang 17. Sophia Schneider, die Newcomerin in dieser Saison, ja auch auf Rang 24, auch solide immer in den Punkten. Das ist auch sehr schön zu sehen. Und der Rest ist keine Erwähnung wert. Das heißt, ich würde sagen, ab in die Massenstarts.
Ja, endlich. Dann dürfen wir endlich reinstarten in die 15 Kilometer der Herren, die das vorletzte Saisonrennen gebildet haben, bevor es dann am Nachmittag ja direkt vor dem WM-Finale, ich glaube, die Quoten waren nicht allzu schlecht, ich habe noch nicht drauf geguckt, aber sicherlich keine schlechte Quote für den Damenmassenstart gehabt haben im ersten gestern. Ja, wir haben eben schon von den Langlaufergebnissen gesprochen. Das sieht jetzt hier so ein bisschen ähnlich aus. Norwegen auf Platz 1, 2, 3, 5, 6 und 9. Namentlich Johannes Dorle vor Stulaholm Legreit und Johannes Thienies Bø. Fettles Jostad Christiansen wird 5. Taje Bø, erfreulicherweise 6. Also der ist jetzt auch aus der Versenkung aufgetaucht und ja sorgt dafür, dass er sich vielleicht selber noch zur WM bringt. In der mannschaftlichen Top-Verfassung, in der die unterwegs sind, das war wirklich beeindruckend. Teilweise norwegisches Quartett, gefühlt eine halbe Minute vor allen anderen unterwegs gewesen. Das war schon wirklich stark. Fabian Kloth am Ende auf Platz 4 noch dazwischen mit 3 Fehlern. Also das war schon wirklich beeindruckend von den Norwegern, Benni.
Absolut. Und Johannes Dorle da auch nochmal hervorzuheben. Der Mann war im letzten Winter fast kein Mal im Weltcup aktiv, musste im IBU Cup ran, weil er wirklich nicht auf dem Damm war, auch wegen einer kurzzeitigen Verletzung. Und meldet sich dann doch so stabil wieder zurück. Das zeigt schon, was das ausmachen kann, wenn man als Topathlet einfach verletzungsfrei bleibt über ein Jahr. Wichtige Geschichte und auch für Norwegen natürlich eine echte Bereicherung da vorne drin. Aus deutscher Sicht natürlich Benny Doll mit Rang 7 wieder solide. Die Konstanz ist da noch nicht so ganz da, aber mit Rang 7 zeigt er wieder, dass er da vorne reinlaufen kann. Roman Rees mit Rang 16. Alle 3 Fehler in den letzten beiden Schießen, da wäre sonst einiges sonst auch noch möglich gewesen. Strelo mit 2 Fehlern auf 18, auch wieder ein solides Ergebnis. David Zobel mit 2 Fehlern auf Rang 19, auch definitiv in Ordnung. Und das waren die Platzierungen. Ansonsten besonders Sebastian Samuelsson, der schwedische Topathlet, mit 5 Fehlern auf Rang 30, also der letzte Platz im Massenstart wäre das. Das ist vielleicht auch nur eine Erwähnung wert.
Ja, und das Hartwig, der konnte in der Verfolgung dann gar nicht an den Start gehen, durch einen anderen Schweizer ersetzt worden ist. Sebastian Stalder war nämlich im Massenstart dabei und ist vor dem oder nach den letzten Schießen ja fast unter den Top 3 gewesen, aber das war dann klar, dass er gegen die geballte Laufform der anderen keine Chance hat. Fehlerfrei, aber auf Platz 8 eben, das sieht man dann, die Norweger teilweise ja, mit 2 oder 3 Fehlern, eher fehlerfrei und ist ja eine halbe Minute dahinter. Trotzdem richtig starker Sonntag da von ihm und kommt sicherlich dann mit guten Gefühlen unter den Weihnachtsbaum. Ab zu den Damen.
Ja, ganz genau. Lisa-Therese Hauser, die konnte ja, glaube ich, schon zuvor einen Weltcupsieg gewinnen. Ich meine, es war in Hochfilzen. Nachdem ja bisher die Saison, ja, so ein bisschen Fluch und Segen war. Jetzt erneut ganz oben vor Julia Simon und Anaïs Chevalier-Boucher, die wirklich auch ein Top-Rennen abgeliefert hat da. Nur 14 Sekunden hinter der Spitze und einen Fehler nur. Elvira Öberg mit 2 Fehlern geht am Podium knapp vorbei. Das hätte man nicht gedacht. Gerade bei 2 Fehlern auf 4 Schießen ist das normalerweise was sie auch gut und gerne mal rauslaufen kann. Doro Viera auf Rang 12. Vanessa Vogt auf Rang 13 mit 2 Fehlern. Das ist auch weiterhin sehr konstant. Franziska Preuß holt sich mit Rang 15. Jetzt also die komplette Norm für die Biathlon-WM. Nach Rang 10, wie gesagt, in der Verfolgung. Jetzt Rang 15, das ist sehr gut. Hanna Öberg auf Rang 16. Anna Weidel auf 18 mit 3 Fehlern, das ist auch in Ordnung. Denise Hermann-Wick, da waren leider zu viele Fehler dabei. 5 Stück an der Zahl. Das kann selbst sie nicht rauslaufen. Dennoch auf Rang 21, das zeigt wieder, was sie für eine gute Läuferin ist. Und Sophia Schneider mit ebenfalls 5 Fehlern auf Rang 28.
Ja. War doch auf jeden Fall ein schönes Biathlon-Wochenende. Annecy Le Grand Monnaie ist ja auch noch nicht Ewigkeiten im Kalender dabei, aber ich denke, es hat sich auf jeden Fall bewährt. Die Stimmung war super, das Wetter war traumhaft. Also es kann weitergehen in diesem Biathlon-Winter, der dann nächstes Jahr weitergeht mit, ich meine, Pokljuka und Ruhpolding als erstes, oder?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Ich kann noch mal kurz gucken, aber...
Genau.
Ja,
sonst war es ja immer, guck gerne nach, genau, also sonst war es ja immer Oberhof zu Jahresbeginn, das genau. Kann eben diesen Winter nicht ganz funktionieren, weil sonst in Oberhof wirklich, also ist sowieso die Hölle los, weil es ist ja auch noch Rodel-WM da vor Ort, also wirklich volles Programm, dann parallel zur Handball-WM, glaube ich, also das wird wirklich ein wahnsinnige Sportmonate, die da kommen. Wir haben schon intern so einen Plan geschrieben, was da Januar bis März ansteht, das ist Wahnsinn. Abnormal, was da teilweise parallel passiert.
Ja, genau, also es geht erst direkt Anfang Januar auf die Pokljuka, 5. bis 8. Januar, also auch noch relativ kurz sogar nur. Dann geht es nach Ruhpolding, Heimweltcup für die Deutschen und Antholz wartet dann vom 19. bis zum 22. Januar auf uns. Also
die nächste Olympiaanlage.
Ganz genau. Definitiv geht es da ordentlich weiter. Aus deutscher Sicht, wie gesagt, wir hatten in diesem Jahr bisher schon viel Segen und dennoch auch natürlich viel Durchwachsenes. Aber da waren die Top-Ergebnisse dabei. Denise Herrmann auf dem Podium, Benedikt Doll auf dem Podium, Roman Rees auf dem Podium, Top-Platzierung, Vanessa Vogt natürlich vorne mit dabei. Also viele Namen, die dann auch schon abgeliefert haben und denen man dann auch natürlich beim großen Highlight bei der Biathlon-WM in Oberhof was zutrauen muss.
Genau, auch wir liefern ab, zahlreich und auf vielen Plattformen, zum Beispiel auch auf YouTube haben wir jetzt zum Beispiel die erste Session in Darts-WM gestreamt, also schaut da gerne mal rein, da kommt auch noch so ein bisschen was anderes designmäßig rein in den nächsten Tagen. Mal gucken, wann wir Zeit finden, das nächste Stream-Event da zu starten, das war eigentlich voll cool, also bleibt weiter aktuell auf dem Laufenden, @onthepitch_pod, Twitter, Instagram, YouTube, also schaut gerne mal vorbei, abonniert und bewertet fleißig und dann freuen wir uns über jedes Feedback, das wir bekommen und wir machen weiter mit dem Wintersportblock Teil 2 nach der kurzen Pause mit dem nordischen Ski, also Skispringen, Kombination und Langlauf. Und IP natürlich auch noch, weil das noch mit dazugehört. Genau, bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Block im Wintersport. Wir haben den nordischen Ski und wir haben Alpin, also ein volles Programm, das uns bevorsteht. Natürlich danach noch alle anderen Sportarten, also Dart, Snooker, Handball, Basketball, NFL und sowas wie eine Fußball-Weltmeisterschaft haben wir auch noch im Petto. Also wir haben noch einiges vor, Benni. Und wir starten in Engelberg. Dieses Wochenende war nur die Herrenerschöpfung am Start. Die Damen starten dann erst wieder mit dem Silvestertournament in Villach und Ljubno so richtig durch. Und was soll man sagen, ich glaube, voranstellen dieses Wochenende möchte ich die herausragende Leistung des Tom Bartels, der gestern nicht nur das WM-Finale kommentiert hat, sondern am Freitag und Samstag, auch wenn es technisch ein bisschen gehapert hat, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in Katar im IBC saß und zusammen mit Sven Hannawald, der in Köln saß, in der Schweiz ein Skispringen kommentiert hat. Es ist einfach abnormal cool, dieser Typ.
Ja, wirklich Wahnsinn. Also, was der sich aber auch selbst für ein Pensum auferlegt, ne? Ich meine, das ist ja auch wirklich die Besonderheit. Alle sonstigen großen Kommentatoren, Fußballkommentatoren, bleiben dann meistens auch einfach nur dieser Sportart treu. Und ja, Tom Bartels liebt einfach das Skispringen zu sehr, um es nicht weiter kommentieren zu wollen. Und das konnte er zumindest an einem Tag an diesem Wochenende machen. Am anderen wurde er dementsprechend gut ersetzt. Aber ich denke, wir gehen direkt auf den Samstag ein. Denn natürlich standen wieder zwei Weltcups an in Engelberg. Und was soll ich sagen? Ancel Anisek ist ein Mann, den man, glaube ich, auch in diesem Winter einiges bei der Vierschanzentournee zutrauen muss. Die Konstanz überrascht mich wirklich in der Form sehr. Am Samstag der Weltcupsieg und auch am Sonntag dann wieder auf dem Podium mit Rang 3. Gefolgt von David Kubacki. Einmal Kubacki auf 1 und einmal auf 2. Also diese beiden liefern auf jeden Fall bisher am meisten ab, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also da gibt es weiterhin ganz viele Namen, die sich hier auf die Wunschliste für die Vierschanzentournee schreiben. Wir haben ja Halvor Eckner-Granerüdt und Manuel Fettner, die beide eine Quali gewinnen konnten. Also beides wirklich erstaunlich. Mehr muss es zu den Qualis an der Stelle nicht sein. Aber wie du schon sagst, ja, Lanisek, ja auch ja nicht ganz so deutlich wie Kubacki am letzten Wochenende. Aber gerade im zweiten Durchgang mit Monsterweiten, die wir hier gesehen haben, Halvor Eckner-Granerüdt am Ende mit Platz 5. Also auch der hat die 140 geknackt. Jan Hörl zum Beispiel im ersten Durchgang richtig stark. Der war nämlich 5. Nach Durchgang 1 auf Platz 7. Also wirklich, wirklich spektakulär. Piotr Żuja weiterhin stark. Stefan Kraft muss man immer auf der Rechnung haben. Und Andreas Wellinger, bester Deutscher, auf Platz 6 am Samstag.
Ja, das war natürlich auch ja, so gesehen die deutsche Geschichte an diesem Wochenende. Direkt mal nicht nur in die Top 10 gesprungen, sondern auch in Richtung Top 5 für Andy Wellinger, wo er ja auch ganz klar gesagt hat vor der Saison, gerade weil er ja, glaube ich, sogar die deutschen Meisterschaften gewonnen hat, er möchte schon gerne ein Podium holen in diesem Winter. Und mit diesem 6. Platz tastet er sich da zumindest so langsam ran. Und das sollte tatsächlich auch das Top-Ergebnis aus deutscher Sicht an diesem Wochenende sein. Das ist ein bisschen schade. Wen man dann natürlich noch positiv hervorheben kann, ist natürlich Pius Paschke. Am Samstag mit Platz 11 wieder sausolide unterwegs. Und auch am Sonntag, glaube ich, sehr in Ordnung. Genau, mit Rang 14. Also der liefert bisher am konstantesten mit seinem Niveau regelmäßig ab. Karl Geiger nochmal am Sonntag auf Rang 10 gewesen. Da hätte es weiter nach vorne gehen können, wenn er nicht gestürzt wäre beim ersten Sprung, war das, ne? Nee, doch, beim ersten.
Ja, genau. Und zwar im ersten Durchgang ist er gestürzt. Wir haben aber auch hier wieder das Phänomen, was ich wirklich bemerkenswert finde, dass wir ganz große Namen haben, die im ersten Durchgang rausfliegen. Also wenn ich jetzt nochmal beim Samstag bleibe, vielleicht weitere bemerkenswerte Positionen. Paschke auf 11, Fettner auf 14, Lindwig auf 15. Der braucht also wirklich noch ein bisschen. Ich glaube, das wird diesmal nichts mit der Tournee. Laie 18, Giovanni Presadola mit einem starken Wochenende auf Platz 20, Karl Geiger, wie gesagt, 22. Peter Priot 26, Eisenbichler 27, Vorfang 28 und dann ausgeschieden. Konsti Schmid natürlich 31. Wie sollte es als Deutscher auch anders sein? Junichiro Kobayashi, wir haben Yukiya Sato ist raus, Michael Heiböck ist ausgeschieden, Kian Paya ist ausgeschieden, der ist auch noch lange nicht da, wo man ihn will. Benedikt Jakobsen-Hegli auch nicht so stark, wie ich das persönlich erwartet hatte. Genauso geht es bei Renny Kaido. Und auch am Sonntag hatten wir richtig große Namen, denn da sind Ryuyo Kobayashi, Johann André Vorfang und Kamil Stoch ausgeschieden. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was da teilweise noch an Fluktuation herrscht im zweiten Durchgang.
Ja, absolut. Also gerade Ryuyo Kobayashi, da kann man ja auch schon die gesamte Saison bisher nehmen und sagen, der Mann hat noch kein Mal so richtig aufblitzen lassen, was er im letzten Winter komplett zeigen konnte mit seinem Gesamtweltcup-Sieg, ja, und auch natürlich der Tournee. Ne? Also da fehlt es nicht nur an Konstanz, sondern da fehlt es einfach generell an Top-Ergebnissen. Jetzt fliegt er plötzlich sogar im ersten Weltcup, Durchgang raus. Also mit weniger Rückenwind kann man auch nicht zur Vierschanzentournee gehen als der amtierende Weltcup-Gesamtsieger und Titelverteidiger. Ne?
Ja, und dann auf der 31. Naja, ein Platz vor ihm, Markus Eisenbichler, der durfte dann immerhin einen zweiten Sprung machen, aber ob ihm das wirklich geholfen hat, wage ich zu bezweifeln, denn der wird letzter im zweiten Durchgang mit 114 Meter nur, also da läuft auch noch gar nichts zusammen.
Ja, und Eiser ist ja auch ein Typ, dem du das sofort ansiehst, dass er enttäuscht ist und dass ihm das absolut nicht zusagt, was er gerade auch wieder regelmäßig zeigt, das ist klar. Ich meine, das ist schon schade gewesen. Letzte Saison, da ging es ja schon ein Stück weit zurück von dem, was er vor 2 Jahren mal zeigen konnte, als er mehrere Weltcupsiege ja sogar feiern durfte. Und jetzt ist das wirklich nochmal so ein kleiner Tiefpunkt für ihn. Man darf hoffen oder man muss hoffen, dass er da in dieser Saison auch noch rauskommt wieder, ne?
Ja, also ich kann da keine Prognose treffen, bis zu welchem Ereignis das wieder gehen kann. Vielleicht fokussiert er sich auf die WM in Planitzer, aber dann haben wir wirklich noch eine lange Durchstrecke vor uns. Ich bin gespannt und wünsche ihm alles Gute, dass er den rechten Pfad noch findet. Ich weiß nicht, hattest du die deutschen Platzierungen am Sonntag schon gesagt? Sonst würde ich es ja nochmal schnell durchgehen.
Nee, in der Form noch nicht.
Dann haben wir Stefan Leier auf Platz 22, Konsti Schmid auf Rang 20. Andreas Wellinger ist das Rätsel der Woche, oder besser gesagt Stefan Horngacher, denn der macht eine Coach-Request im zweiten Durchgang und Wellinger schafft natürlich, kann man sagen, nicht die 133 Meter für die Extrapunkte, also ein bisschen merkwürdig das Ganze. Platz 19, Pius Paschke auf der 14, also der mit dem richtig starken Wochenende. Karl Geiger hast du schon gesagt, 10. Und vorne nochmal die Namen Kubacki, Fettner, mein Athlet des Jahres, und das wieder mal völlig zu Recht an diesem Wochenende unter Beweis gestellt. Lanisek, Kranerüth, Jüa, Kraft, Heiböck nach Ausscheiden am Samstag, 7. Platz am Sonntag. Und Giovanni Presadola springt in die Top 10, Platz 8. Also der Italiener hat, glaube ich, noch einiges vor diesem Winter.
Ja, absolut. Das ist toll zu sehen, da jetzt auch einen Italiener ganz vorne dabei zu haben. Ich meine, hat er auch schon im vergangenen Winter immer mal aufblitzen lassen, wo es hingehen könnte. Aber dass er jetzt doch mal immer mal wieder in den Top 10 zu finden ist, ist natürlich sehr schön. Vielleicht noch mal kurz zu Karl Geiger. Ich glaube, da können wir sagen, grundsätzlich, da geht die Tendenz in die richtige Richtung, oder? Also ich meine, jetzt schon letztes Wochenende in Titisee Neustadt immerhin auf dem Podium gewesen, jetzt mit Rang 10, da wäre es ja auch, wie gesagt, sonst weiter nach vorne gegangen, hätte er den gestanden, den ersten. Vielleicht mit ganz kleinen Außenseiterchancen bei der Tournee, gerade, natürlich, er darf seine Heimschanze springen. Ich sehe Kopfschütteln.
Nee, also Außenseiterchancen, da musst du auch schon sehr großzügig sein. Ich sehe das nicht, ehrlich gesagt. Also, was man ihm zugute heißen muss, ist ehrlich gesagt aber, dass er einer ist, der aus einem Sturz noch Profit schlagen kann, weil er eben weiß, dass der Sprung gut war.
Ja.
Ich glaube, es gibt andere Athleten im Weltcup-Zirkus, die sich jetzt voll auf diesen Sturz fokussieren würden und diese gute Basis, auf der dieser Sprung und dieser Sturz ja dann auch basiert, so blöd muss man sagen, dass das hervorragend war. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Plus für Karl Geiger, dass ihm vielleicht die Außenseiterrolle eher zugesteht, als wenn das jetzt Markus Eisenbichler gewesen wäre.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass in der Hinsicht Karl Geiger einfach den Schritt weiter ist, auch im Kopf, weil er in gewisser Weise seine Erfahrung auch zeigt. Im Sinne von, er kommt damit klar, wenn mal ein Weltcup nicht gut geht, mal ein Weltcup in die Hose geht. Und nimmt auch so einen 10. Platz gerne mit. Also ich meine, nach dem Sprung, den er jetzt nicht gestanden hat, oder nach dem zweiten Sprung danach noch, gestern, zeigt dann halt auch mal einen Daumen nach oben und lacht. Und das sieht man dann auch, dass es kein gequältes Lachen ist, sondern dass er sich daraus doch was mitgenommen hat. Wie gesagt, davor das Podium in Titisee Neustadt. Ich glaube, er weiß sich schon ganz gut einzuschätzen, dass da, wenn es gut läuft, auch unter die Top 3 gehen kann.
Ja, und dann ist es nur noch ein bisschen mehr als eine Woche. Also in einer Woche könnt ihr den ganzen Tag Premier League schauen und danach am Tag geht es dann schon los mit der Vierschanzentournee. Also es ist echt nicht mehr lange hin und es bleibt wirklich spannend. Die Deutschen sind jetzt noch zum Training in Oberstdorf in den nächsten Tagen. Man darf also gespannt sein, was diese Vierschanzentournee bringt. Wir sind ja auch bei den beiden mittleren Springen vor Ort. Das wird eine Mordsgaudi, würde der Bayer sagen. So, wir kommen zur nordischen Kombination. Das soweit erstmal keine große Überraschung gewesen in Ramsau am Dachstein. Wir hatten Siege und zwar 3 norwegische bei den Damen, 2-mal Gida Westfold-Hansen, die ja alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt in der nordischen Kombination. Und Jan Magnus Rieber zu dem zweiten Wettbewerb der Herren kommen wir dann gleich noch. Was wir aber bemerken müssen, ist bei den Damen noch Nathalie Armbruster, denn die 16-Jährige wird 2-mal Dritter.
Ja, und also die Entdeckung in der nordischen Kombination bei den Damen in dieser Saison auf jeden Fall. Ich meine, dass Gida Westfold-Hansen da das Ding dominieren wird in dieser Saison. Und ja, die weibliche Jael Magnus-Rieber ist glaube ich, ja, jedem bewusst, der da so mit einem Auge auch nur drauf guckt. Bitte?
Die gewinnt beide Wettbewerbe mit einer Minute Vorsprung.
Ja, das ist wirklich in bester Rieber-Manier, wenn der in Topform ist. Also das ist der Vergleich hinkt auf keiner Ebene. Und ja, da sehr erfreulich, Natalie Armbruster, erste komplette Saison, erste Weltcups eigentlich. Und sie ist hier regelmäßig auf dem Podium, zweimal Dritte wieder. Das ist sensationell und ich bin wirklich gespannt, wie sie sich dann bei der nordischen Ski-WM schlägt. Aber das vielleicht erstmal aus deutscher Sicht ganz vorne. Dann gucken wir nochmal auf die restlichen Ergebnisse aus deutscher Sicht. Jenny Novak auf Rang 10 noch, Svenja Wirth auf 12 am Samstag, Maria Gerbot auf 15 und Sophia Maurus auf Rang 22. Dann am nächsten Tag sah das wieder ganz gut aus. Jenny Novak auf Rang 8, auch wieder in den Top 10. Svenja Wirth wieder auf Rang 12. Maria Gerbot wieder auf Rang 15. Und Sophia Maurus auf Rang 19 und Magdalena Burger, die am Tag zuvor nicht gestartet ist, auf Rang 24. Und bei den Herren, David, muss man, glaube ich, sagen, dass Vincent Geiger jetzt mal so richtig in der Saison angekommen ist, mit einem Weltcupsieg und einem Podiumsplatz.
Ja, also in meinem Kopf hat gefühlt immer noch Ilka Herola das Trikot als Bestskier, also bester Langläufer im Feld an, aber das ist seit Wochen nicht mehr der Fall. Also ja. Wir hatten Vincent Geiger, der hier Tag für Tag und Wochenende um Wochenende seine Laufform weiter steigert. Wir hatten auch einen ja, nicht ganz überragenden Sprung. Das heißt, ja, die Headlines waren eigentlich vor dem Langlauf am Sonntag dann so, ja, er sollte aber schon irgendwie wieder aufs Podest laufen. Und das hat auch ganz gut funktioniert, denn er war 5 Sekunden schneller als Johannes Lampater und 6 Sekunden schneller als Jan Magnus Rieber und gewinnt das Ding hier einfach. Norwegen auf Platz 3, 4, 5. Aber Vincent Geiger gewinnt hier nochmal zum Jahresende in Ramsau. Und ich glaube, da steht noch einiges an in diesem Winter. Und ich glaube, das wird noch ein richtig schöner 2-3-Kampf. Also gerade die Österreicher sind ja noch stark. Ja. Je nachdem, was Yamamoto so von der Schanze runterbrettert, ist er ja auch noch im Langlauf dann immer vorne mit dabei. Also das bleibt wirklich noch spannend.
Ja, absolut. Also das ist ja wirklich in der nordischen Kombi so interessant. Das ist ja wirklich ein Nationenkampf. Also Norwegen ist da ganz stark als Team. Deutschland ist da ganz stark als Team und Österreich natürlich spätestens seit letzter Saison, als Johannes Lampater so richtig durchgestartet ist, kann man auch zu den Top-Teams zählen. Ne? Und dass das so ein geiles Team-Duell da ist, ich glaube, da können wir auch fest von ausgehen bei den großen Events in diesem Jahr noch und bei den restlichen Weltcups. Dementsprechend, ja, man muss immer das im Hinterkopf behalten, müssen wir froh sein über jeden nordischen Kombi-Weltcup, den wir noch sehen.
Na, bring mich nicht zum Heulen. Ja, IOC macht bei hinne. Aber was man dazu sagen muss, die Teamleistung wird mit anderem Personal ausgestattet werden bei den Großereignissen, so wie es im Moment aussieht. Denn bei Johannes Rützek läuft es überhaupt nicht, wenn wir auf die deutschen Platzierungen schauen. Am Samstag dann Geiger 3, Feist 7, Frenzel 10, Riesle 13, Schmid 14. Johannes Rützek mit 2 Minuten Rückstand 24. Jakob Lange und Tristan Sommerfeld, die beiden Youngster, schlagen sich ja doch den Umständen entsprechend gar nicht so schlecht. 31 und 33. Und am Sonntag haben wir dann aus deutscher Sicht Schmid 8, Feist 9, Lange, Jakob Lange auf Platz 11, Fabian Riesler auf Platz 12, Frenzel 20, Johannes Rützek wieder mit ja, 1,50 Rückstand, wieder 24. Tristan Sommerfeld wieder 33. Also da läuft es bei einem alten, großen Namen gar nicht mal ganz so rund im Moment.
Ja, absolut. Aber auch er hat ja schon einige Top-Platzierungen in diesem Winter, glaube ich, geholt. Das war jetzt wirklich mal ein Wochenende für die Cuts wahrscheinlich. Auch ja, vielleicht ein Name, den man so nicht oft erwähnt hat, weil er oft auch unter ferner Liefen war, Fabian Riesle, der teilweise auch um Platz 30 rum mal stattfand, jetzt mit 2 Top-15-Ergebnissen. Das ist so in der zweiten Reihe momentan, aber das lohnt sich auch einfach mal zu erwähnen, weil der Mann auch mal ganz vorne war. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Auch einer, der mal um den Gesamtweltcup gekämpft hat. Und ja, ich würde sagen, Rizek kann das, glaube ich, auch wegstecken. So ein Wochenende muss man vielleicht auch einfach mal überstehen.
Ja, ist ja auch ein schönes Fleckchen Erde da. Durfte ich ja im Sommer auch ein bisschen auf der Schanze rumklettern. Das ist ja schon ganz nett. Dann kommen wir zum Langlauf. Dann geht es dann in die Schweiz. Ab nach Davos heißt es da. Ja, Sprint im Freistil stand auf dem Programm. Recht schmales Programm an diesem Wochenende. Nadine Fähnrich, Heimsieg. Platz 1 vor Jessica Diggins aus den USA und Johanna Hagström aus Schweden. Und bei den Herren Federico Pellegrino aus Italien vor Johannes Hörsford-Klebo aus Norwegen und Lucas Chavanna aus Frankreich, der den 3. Platz hier belegen kann. Und dann ja, kommen wir erstmal zum Damenrennen. Da ist Jessica Diggins erfolgreich gewesen vor Ingrid Flugstad Östberg aus Norwegen, auch Platz 3 geht in die USA für Rosie Brennan. Dann haben wir Weng und Kalva aus Norwegen aus 4 und 5. Nadine Fähnrich, die den Sprint gewonnen hatte, auf Platz 8. Pia Fink wird 12. Katharina Hennig wird 18. Alexandra Danner wird 38. Das sind die deutschen Platzierungen. Gerade im... Ich habe, glaube ich, irgendein... Genau, die Kollegin Danner hat mein gutes Sprachgerät von Amazon gerade angestellt. das bleibt natürlich drin. Wo war ich stehen geblieben? Achso, Fähnrich, genau nach dem Sprintsieg auf Platz 8. Ach gut, dann darf ich mir den Namen jetzt also merken. Und dann kommen wir zu Asterix und Obelix live in der Schweiz, denn... Ja, ein Dorf leistet Widerstand, man möchte sagen, Norwegen auf Platz 1 bis 6 und einer, dann hält sich ganz tapfer, Friedrich Mauch wird 7. über die 20 Kilometer, das ist ein richtig starkes Ergebnis, ganz vorne Norwegen, Krüger, Holund, Röthe, Tonset, Kläbo und Andersen mit den Platzierungen 1 bis 6, wie schon angesprochen, Jonas Dobler wird 18., Lukas Pögel 20. und ja, das ist durchaus ein gelungenes Wochenende aus Herrensicht, weil ja vor allem die Damen bisher die Schlagzeilen geschrieben haben im Langlauf.
Ja, absolut. Und das ist zwar nicht in der extremen Art, wie es bei den Damen so ist, dass da wirklich mehrere auch nach vorne, ganz nach vorne laufen können. Aber so ein Friedrich Mauch zum Beispiel, der da jetzt mittlerweile auch ein Team um sich herum hat, was regelmäßig relativ weit nach vorne in die Punkte fahren kann. Ich rede ja von einem Jonas Dobler, der jetzt hier 16. wurde. Oder auch von Lukas Bögel, der 20. wurde. Da kann man schon auf viel zurückgreifen, auch im Team dann. Und Friedrich Mauch natürlich auch einer der vielversprechendsten Talente aus deutscher Sicht, ist ja auch erst Jahrgang 2000, also hat auch noch eine lange Karriere vor sich wahrscheinlich. Und mit diesem 7. Platz untermauert er das natürlich nochmal.
Ja, absolut. Also ich glaube, da kommen noch ganz viele große Schlagzeilen. Wir hatten ja letztes Jahr am Ende der Tour de Ski, die ja auch über den Jahreswechsel ansteht, also volles Programm auch da. Ich glaube, auf der Alpe Chemise ist er 3. oder 2. geworden. Er war auf jeden Fall Athlet der Woche in der Woche bei uns, das weiß ich noch. Also ich glaube, da ist einiges im Petto und da können wir uns auf eine spannende Tour de Ski freuen, wobei ich gespannt bin, wie die Norweger sich in der Herrenwertung schlagen. Also ja, aber auch da sieht es ja nicht mehr ganz so extrem aus, wie das noch in Ruka der Fall war. Ja, wir kommen zum Alpinski, da gehen jetzt die Klassiker langsam weiter. Wir waren auf der Saslong in Gröden mit den Herren an diesem Wochenende und die Damen in St. Moritz. Wobei die Herren wirklich ein Mammutprogramm auf der Brust haben. Also die haben jetzt Alta Badia noch mit Riesenslalom gehabt, dann kommt Madonna di Campiglio unter der Woche. Also wirklich unfassbar viele Rennen, die da jetzt anstehen. Wir haben noch die Ersatzabfahrt, die nachgeholt wurde aus Beaver Creek. Und da fand das dann auch schon am Donnerstag statt. Vincent Griechmeier konnte gewinnen vor dem Alleskönner aus der Schweiz, Marco Odermatt auf Platz 2. Matthias Meyer wird 3., Josef Ferstl erfreulicherweise 6., Andreas Sander 14., Louis Vogt 32, Robert Baumann 33 und Thomas Dresen wird 45., Benny. Und da hast du noch eine schlechte Nachricht. Nicht nur, dass Dominik Schweiger nicht ins Ziel kommt, sondern auch was Thomas Dresen angeht.
Ja, genau. Wir haben uns noch direkt am Anfang der Saison über die ersten Top-Platzierungen für ihn gefreut. Das ist da sehr ein Weltcup-Tag. Jetzt heißt es aber, er wird bis Januar auf jeden Fall erneut ausfallen. Er wird in diesem Jahr kein Rennen mehr bestreiten. Schuld ist tatsächlich einfach an den Oberschenkel, den er nach einem Fahrfehler machen musste. Am rechten Oberschenkel ist tatsächlich etwas passiert. Und ja, immerhin ist es nur der Januar. Ich habe schon gelesen, als ich schon wieder Verletzungen als Schlagzeile vor mir hatte, oh, das kann nur ganz böse ausgehen, weil er kommt ja auch gerade erst aus einer Verletzung. Nicht, dass da wieder alte Wunden aufgerissen sind. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Das heißt, wir können uns im Januar wieder auf ihn freuen, aber natürlich trotzdem den Rückschlag, weil er ist doch ja relativ stark in die Saison gestartet, dafür, dass er so lange nicht dabei war, ne?
Ja, absolut beeindruckendes Comeback. Da können wir nur die Daumen drücken, dass es schnell wieder besser wird. Der Super-G wurde dann aufgrund von Nebel abgesagt und ich würde sagen, dann machen wir erst die Herren fertig. Denn die traditionelle Saslong-Abfahrt stand ja natürlich dann auch nur auf dem Programm und zwar am Samstag. Alexander Amott-Kilde, ja, der Top-Konkurrent von Odermatt, konnte das Ganze für sich gewinnen. Odermatt wird Travis Ganong zeitgleich 7. Johann Claret, der Altmeister aus Frankreich, auch schon über 40 Jahre alt, auf Platz 2. Mattia Kass aus Italien, noch nicht mit ganz so vielen Podestplätzen ausgestattet, auf Platz 3. Und da müssen wir für die deutschen Platzierungen dann doch schon ein bisschen weiter runtergehen in der Liste. Platz 17 für Robert Baumann, 1,5 Sekunden Rückstand. Anni Sander 1,74 zurück, Platz 22 und Ferstl auf 28. Dennoch drei deutsche Athleten in den Punkten. Ich finde, das ist noch einigermaßen im Rahmen, weil da hatten wir auch schon deutlich Schlimmeres. Und wenn wir den Sack noch zumachen wollen bei den Herren, Riesenslalom in Alta Badia, erwartungsgemäß Doppelsieg für Norwegen, Lukas Broten vor Henrik Christoffersen, Marco Odermatt wird 3. mit 1/10 Rückstand, auch da enge Abstände, Pontereau auf 4, Alex Schmid wird 8. Und Stefan Luiz, auch lange nicht mehr gelesen, Platz 28, also auch da mit Alex Schmid, haben wir dann heißes Feuer im Eisen. Und bei den Damen, Benni, können wir auch in gewisser Weise von Verletzungsproblemen sprechen, aber das muss ja nicht unbedingt heißen, dass man nicht mitfährt.
Nee, also Sofia Gocha, muss man da, glaube ich, einfach erwähnen. Die, die sowieso natürlich jeder in den Speed-Disziplinen auf dem Schirm hat, holt hier wieder absolute Top-Leistung, ein Weltcup-Sieg und ein zweiter Rang und das angeschlagen. Also, was soll man da noch zu sagen, David? Ich habe keine Worte für diese Frau.
Ja, die bricht sich. Die bricht sich auf dem Weg zu Platz 2 in der ersten Abfahrt die Hand, weil sie an der Torstange hängen bleibt. Wird zweite hinter Elena Cortoni. Platz 3 und 4 gehen an die Schweiz. Suter und Fluri, aus deutscher Sicht Emma Eicher 15, Weitle 24. Die wusste auch nicht so ganz, wo ihr der Kopf steht. Aber da war sie ja nicht die Einzige. Dann wurde Sofia Gocha ins Krankenhaus gebracht. Ich glaube, Schrauben und Platten in die Hand gesetzt. Das Ding war geschwollen und geblutet bis ohnehin, aber zugegipst. Und dann haben sie natürlich den Handschuh aufgeschnitten. Da wurde dann der Skistock dran getaped mit Panzerband. Und dann hat die einfach die nächste Abfahrt am Tag gewonnen. 43 Hundertstel für Ilka Stuetsch auf Platz 2. Kira Weidle, und das ist leider untergegangen in diesen ganzen Schlagzeilen. Ich kriege das Grinsen gar nicht aus dem Gericht. Also Kira Weidle wird Dritte, aber Sofia Gocha fährt mit gebrochener Hand am Tag danach auf Platz 1 und mit einer halben Sekunde Vorsprung. Das ist unfassbar. Michaela Schiffeln wird Vierte. Also dieses Wochenende in St. Moritz war wieder einmal wirklich absoluter Wahnsinn.
Ja, also in jeder anderen Sportart oder wahrscheinlich selbst in jedem anderen Team hätten die Trainer und der Staff wahrscheinlich ihr gesagt, hier, lass das doch mal lieber, lass mal den letzten Weltcup aus. Aber Gocha ist so hungrig auf diese Krone, sie ist so hungrig auf den Weltcup und also mit Adrenalin vollgepumpt wahrscheinlich, fährt sie dann am Sonntag noch die Abfahrt runter, wo du dir denkst, also da Risiken abzuwägen mit dem Nutzen dann. Also jeder andere hätte das in eine andere Richtung abgewegt. Sie holt das Ding. Ich will dazu nichts mehr sagen. Also ich würde sagen, wer gewinnt, hat recht.
Ja, genau. Handbruch am Freitag, Abfahrtsieg am Samstag. Und am Sonntag ist natürlich im Super-G auch noch eine gewisse Sofia Gocha dabei gewesen, die auch hier einfach mal Fünfte wird. Michaela Schiffrin kann, ja, die, ja, es ist überhaupt kein gutes Jahr für sie jetzt. Vielleicht so ein bisschen tröstlicher Abschluss am Jahresende für Platz 1. Super-G in St. Moritz, Elena Cortoni, auch ein schönes Wochenende auf Platz 2 hier im Super-G. Roman Miradoli aus Frankreich wird Dritte, Michel Gesin. Generell auch ein schönes schweizerisches Mannschaftsergebnis, zum Beispiel jetzt hier in dem Super-G 4 unter den Top 15 oder 7 unter den Top 21 oder 8 unter den Top 29, richtig starke Sache. Emma Eicher wird 33. Hirtl, Strang-Gassinger 43. und Kira Weidle, beide nicht dabei gewesen, dann 43 sozusagen. Also wirklich ein spektakuläres Alpin-Wochenende wieder einmal und ich glaube, ich habe gar keine Worte, dieses Skisport-Wochenende zusammenzufassen. Also wir haben jetzt eine ganze Palette an Ereignissen gehabt und es wird wieder sehr, sehr schwer, einen Folgentitel zu bestimmen, weil einfach so viele bekloppte Sachen dabei waren. Aber ich finde, Sofia Gocha ist echt hoch im Kurs.
Ja, also da müssen wir uns auf jeden Fall was Lustiges zu ausdenken. Und das kriegen wir natürlich auch wieder hin. Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch schon sehen, was wir uns ausgedacht haben. Aber ja, ich finde es auch jedes Mal Wahnsinn, was das parallel so alles gibt, also beim Ski Alpine. Also diese Reizüberflutung an Events an so einem typischen Wochenende, wenn dann parallel noch an verschiedenen Orten gefahren wird, das ist schon, da den Überblick zu behalten, das schafft er wahrscheinlich nur mit uns.
Ja, Tobi Ruf hat es ja in der Flugschau letzte Woche auch gesagt, unser Gast von letzter Woche. Biathlon ist ja mit die einzige Sportart, wo das wirklich jedes Wochenende so ist, dass Herren und Damen am gleichen Ort sind. Das wünscht man sich natürlich für die anderen Sportarten auch, weil es eben zum Beispiel in Titisee Neustadt letztes Wochenende so gut funktioniert hat, Benni. Und wenn jetzt Samstag und Sonntag noch ein Fußball-WM-Spiel um 16 Uhr dazukommt, dann drängt das den Tag natürlich noch mehr zusammen. Also das war jetzt natürlich schon wirklich außergewöhnlich mit einem WM-Finale am 4. Advent. Da kommen wir aber natürlich gleich noch drauf. Wir haben noch einiges zu tun. @onthepitch_pod, denn im nächsten und letzten Take geht es dann noch, oder vorletzten Take, um Darts, Snooker, Handball, Basketball, NFL und natürlich am Ende auch noch um den Fußball. Bis gleich.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit den weiteren Sportarten, die abseits von Schnee und Eis an diesem Wochenende stattgefunden haben. Wir haben Darts, Snooker, Handball, Basketball, NFL und natürlich am Ende noch die Fußball-Weltmeisterschaft, die auf uns wartet. Und wir beginnen im Alexandra Palace in London und mit einem Snooker-Skandal. Benny, bring uns doch mal bei beiden Themen bitte auf den neuesten Stand, wobei wir bei dem ersteren ja nochmal so ein bisschen detailliert in den nächsten
Tagen. Ganz genau, da könnt ihr auf jeden Fall damit rechnen, dass da sicherlich noch was rund um den Heiligabend, vielleicht kurz davor, zu den bisherigen Geschehnissen im Alexandra Palace kommen wird, mit Gast, wahrscheinlich mit Philipp Wolf, den kennt ihr natürlich schon aus der letzten Weltmeisterschaft, der hat uns da schon ja mit Rat und Tat beiseite gestanden und mit uns die Spiele analysiert, aber vielleicht erstmal zum Snooker, denn da gab es den nächsten Skandal, denn Yan Bingtao, einer der der aufstrebendsten Spieler, die es ja eigentlich gibt momentan, mittlerweile auf Rang 16 geführt in der Welt, der Chinese wurde suspendiert wegen Matchfixing. Da wurde tatsächlich ja anscheinend gewettet und er hat das Ergebnis, Ergebnis angesteuert, was logischerweise nicht sein Ziel war. Und diese Ergebnismanipulation, die gab es tatsächlich schon bei 4 anderen Chinesen zuvor, glaube ich. Er ist der 5. Chinese, dem das seit Oktober nachgewiesen wurde. Und das ist natürlich ein Schritt, bei dem man vielleicht sogar sagen kann, dass man von strukturierter Korruption bzw. Strukturierter Manipulation reden kann. Also das ist ein ganz großer Skandal, der da auch die ganze Snooker-Bubble und die Snooker-Welt bewegt, beziehungsweise eigentlich die ganze Sportwelt. Und in diesem Schatten gewann dann auch noch Mark Selby den Titel bei den English Open in Brentwood durch ein 9:6 gegen Luca Brecel. 20 Monate ist es her seit seinem letzten Titel. Das ist, glaube ich, sein 21. Ranking-Titel generell, ist ja auch schon mehrfach Weltmeister geworden. Das vielleicht noch dazu. Aber die Aufarbeitung mit Yan Bingtao und den restlichen Chinesen, die wird kommen. Die hat auch der World Snooker Verband angekündigt. Und man kann nur hoffen, dass das auch ja natürlich so breit wie möglich aufgearbeitet werden kann. Ne?
Ja, genau. Das kam, glaube ich, dann kurz nach unserer Aufnahme am letzten Montag. Da warst du ja nicht dabei. Aber ich hatte dann bei Rolf Kalb in der Kolumne bei Eurosport.de gesehen, dass da eben das aufgekommen ist. Deswegen musste das auf jeden Fall noch seinen Platz finden, weil ich glaube, dass das in den nächsten Monaten natürlich noch seine zurecht Bahn ziehen wird. Also da bleiben wir natürlich dran und gucken dann, welche Konsequenzen das haben wird. Und kommen jetzt zum Handball. Vielleicht noch vorneweg. Oder, Benni hat noch was.
Naja, wir haben ja noch nicht die Darts-WM besprochen, oder nicht?
Achso, so zwei Sätze wollten wir dazu noch sagen. Wir können auf jeden Fall sagen, dass 2 von 3 Damen schon raus sind.
2 von 3 haben gespielt, genau. Beide sind zwar raus, aber beide mit soliden Leistungen. Gerade Lisa Ashton, die 0:2 in Sätzen gegen Ryan Meikle, gegen den jungen Engländer, zurücklag und sich rankämpfte auf ein 2:2, dann den letzten Satz leider 0:3 verlor und damit erneut ausschied, auch bei ihrer 4. Weltmeisterschaft. Und Bo Greaves, die 18-jährige Weltmeisterin, die 0:3 gegen Willie O'Connor verlor, aber das auch mit einem starken Match, ohne dass sie hier desolat abgefertigt wurde und mit einem 88er Average, was über die Distanz absolut in Ordnung ist für ihr erstes ganz großes Bühnenspiel. Fallon Sherrill kommt ja noch die Tage. Ansonsten natürlich, Flo Hempel hat sein Erstrundenmatch gewinnen können, 3:2 gegen Keegan Brown, der dadurch seine Tourcard verliert, und Hempel trifft damit am Donnerstag dann auf Luke Humphries, auf die Nummer 5 der Welt. Und der Weltmeister Peter Wright schlug am ersten Abend mit 3:0 seinen Gegner Mickey Mansell ohne Probleme, brauchte dafür keinen Average über die 90 Punkte und mehr muss man dazu, glaube ich, erstmal nicht sagen. Heute Abend tritt dann Gervin Price an, das wird natürlich auch spannend zu sehen sein, und die anderen Deutschen am Freitag dann Martin Schindler gegen Martin Lukman, der Yamamoto geschlagen hat, und am Mittwoch dann noch Gabriel Clemens, der auf Willie O'Connor trifft.
Genau, bei Gabi Clemens ist dann schon zweite Runde und das Spiel von Hempel, muss man sagen, war schon recht spektakulär. Und mal gucken, ob vielleicht der Kölscher Jung doch noch zurück in den Ellipelli kehrt. Da hatten wir so ein bisschen Probleme mit dem Walk-On, aber mal gucken, was da so kommt in den nächsten Tagen. Genau, jetzt der Handball. Da kann ich euch sagen, dass unter der Woche jetzt vor Weihnachten sogar noch der DHB-Pokal ansteht. Also auch da nochmal Pokal-Feeling im Handball auf der Agenda, unter anderem auch Magdeburg dabei, Melsung gegen die Rhein-Neckar-Löwen, Bietigheim, da sind natürlich die Damen deutlich erfolgreicher gewesen als die Herren, vor allem in der Champions League diese Woche nicht, da haben die Damen, glaube ich, verloren. Geht es für die Herren, wie gesagt, gegen Kiel im Pokal, also auch da spannende Spiele, darunter eben das Nordderby, was wir vor ein paar Wochen schon mal angesprochen hatten, Benny Flensburg-Handewitt gegen den HSV Handball, aber wir gucken vielleicht eher drauf, was am Wochenende sportlich passiert ist. Melsungen war gegen Minden erfolgreich, Hamm-Westfalen verliert natürlich gegen Lemgo, Magdeburg sichert sich weitere 2 Punkte durch einen Sieg gegen Erlangen mit 3 Punkten, Flensburg besiegt Kiel mit 13 Punkten und steht jetzt auf Platz 5 in der Tabelle. Kiel fällt dadurch zurück, ist nicht mehr Tabellenführer, weil die Füchse Berlin gegen Gummersbach gewinnen. Bergischer HC beendet die gute Serie von Leipzig mit einer 5-Punkte-Niederlage für die Sachsen. Also da ist schon einiges an Bewegung in der HBL drin.
Ja, und gerade für Flensburg natürlich wichtig, sich da weiter oben dran zu halten. Der Sieg gegen Kiel gibt dann natürlich Rückenwind gegen Ende der Hinrunde. Und ja, wie gesagt, ein enges Rennen da vorne, Füchse Berlin, Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, Magdeburg, Flensburg, da geht so einiges und das bleibt natürlich sehr spannend. Und David, wenn du da nichts weiteres zu hast, würde ich direkt zur NFL gehen.
Ich habe noch was weiteres dazu. Zum einen, weil der Basketball noch dazwischen kommt und zum anderen, weil ich dir gerne sagen würde, wie es in der Champions League lief. Dann war Magdeburg erfolgreich und zwar gegen PSG. Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. 4 Punkte, also 33-37 dafür die Sachsen. Auch THW Kiel erfolgreich gegen Aalborg 26-30. Und auch in der European League muss man sagen, dass es für die deutschen Mannschaften richtig gut aussieht. Denn in den Sechsergruppen ist Göppingen Zweiter, in einer anderen ist Flensburg Erster und in einer wiederum anderen sind die Füchse Berlin Erster. Also da läuft es richtig gut. Und Basketball können wir vielleicht ganz kurz abhandeln. Da können wir sagen, dass Bonn am Wochenende erfolgreich war, dass Göttingen am Wochenende erfolgreich war. Deswegen überraschend, dass du das überspringst, aber alles gut. NFL kommt dann gleich, weil da wird
es. Das ist ja mittlerweile schon Normalität.
Dass Göttingen also gewinnt oder dass das nein, alles gut. Weil NFL wird auch historisch. Da könnt ihr euch also wirklich auf eine spannende News freuen. Bayern ist erfolgreich, Alba gewinnt und in der Euroleague, was soll man sagen? Naja, die Bayern mal erfolgreich, aber das wird auf jeden Fall nicht zur nächsten Runde reichen, glaube ich. Bayern gewinnt gegen Barcelona und die Berliner verlieren gegen AS Monaco, gegen die AS Monaco, wie es ja heißt, wie wir bei Fußball MML gelernt haben. Das ist dann also auch im Basketball so. Und jetzt darfst du gerne über den Teich fliegen und ja ein historisches Spiel der Vikings ansprechen.
Ja, und da wird es natürlich jetzt wichtig, weil wir haben schon oft gesagt, die NFL, die geht so langsam auf die Playoffs zu und dann wird sie natürlich auch eine größere Rolle bei uns spielen, auch weil wir dann diese natürlich noch mehr verfolgen werden. Und da gab es jetzt ein richtiges Häppchen, ein leckeres Häppchen da tatsächlich zum Start, kurz vor den Playoffs, denn die Vikings, die Minnesota Vikings, konnten da eine echte historische Aufholjagd feiern. Ich glaube, nach 28 Minuten circa lagen sie 0-33 hinten gegen Indianapolis und starteten dann eine Aufholjagd, die wirklich in die Geschichtsbücher eingehen sollte, am Ende 39-36 gegen Indianapolis und sie holten dann tatsächlich gegen die Colts damit noch den Sieg. Also eine unfassbare Aufholjagd, die es so noch nicht gab. Und damit spielten sie sich tatsächlich jetzt auch schon in die Playoffs. Also die Playoffs stehen fest für die Vikings, genauso übrigens für die Chiefs. Das ist auch noch wichtig, dass die jetzt hier als Sieger ihrer Conference auf jeden Fall in die Playoffs gehen werden. Wir schauen natürlich auch noch auf die anderen Siege. Die Buffalo Bills, weiterhin stark, 32-29 besiegen sie die Miami Dolphins. Pittsburgh behält sich zumindest Grundchancen für die Playoffs offen. 24-16 gewinnen sie. Die Eagles schlagen die Bears. Die Chiefs, wie gesagt, gegen die Texans diesmal mit 30-24 in Verlängerung erst. Aber dadurch stehen die Playoffs fest. Die Lions schlagen die Jets. Jaguars besiegen die Cowboys. Die Saints schlagen die Falcons mit 21-18. Irgendwo waren auch noch die Browns. Genau, die haben die Baltimore Ravens haben nur 3 Punkte gegen die Browns geholt und verloren auch 3-13 gegen eben diese. Die 49ers schlagen die Seahawks und die Giants schlagen die Commanders. Die Bengals besiegen die Buccaneers deutlich mit 34-23. Mhm. Und für die Chargers reicht am Ende ein Field Goal, um die Titans mit 17-14 zu schlagen.
Ja, aussteht ist noch Packers gegen den Super Bowl Champion, die LA Rams. Und generell, wenn man sich die Divisions anguckt, vielleicht ein Satz jetzt dazu. ist es schon wirklich erstaunlich, dass wir teilweise Divisions haben, wo ja fast alle positive Bilanz haben. Und dann gibt es noch die NFC South, wo Tampa Bay mit 6 Siegen und 8 Niederlagen Tabellenerster ist und glaube ich auch die einzige Mannschaft sein wird, die dann weiterkommt. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch Divisions, wo ja fast 3 Mannschaften weiterkommen können. Also das ist schon wirklich ungleich verteilt. Wie gesagt, da blicken wir in den kommenden Wochen nochmal drauf, wer dann wirklich noch die letzten Tickets sieht. Und dann freuen wir uns auf eine spannende K.O.-Phase.
Ja, absolut. Und da sind wir dann natürlich auch wieder nicht nur in unserem Podcast sowieso am Start, sondern wollen das Ganze natürlich auch live mehr verfolgen. Das haben wir uns fest vorgenommen und werden uns dann auch bestimmt wieder einige Expertise ranziehen, um das natürlich auch etwas breiter in der Berichterstattung zu erwähnen.
Genau, das ist der Plan. Das Ganze auf allen möglichen Plattformen und Portalen. @onthepitch_pod, meine Güte, ist eure Adresse. Und dann melden wir uns gleich wieder mit dem Fußball und besprechen, das Fußball-Weltmeisterschaftsfinale, das in allerlei Hinsicht in jede Geschichtsstunde gehört. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem letzten Take. Und eigentlich hätten wir an dieser Stelle die argentinische Nationalhymne einspielen sollen. Wir haben in den letzten Wochen ganz viel über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gesprochen. Nicht nur hier montags in unseren Wochenrückblicken immer ganz am Ende relativ flott immer über die sportlichen Ereignisse hinweggegangen, auch über das Ausscheiden der deutschen Mannschaft, sondern eben auch donnerstags in den Sonderfolgen Katastrophe. Ja, wo wir so ein bisschen abseits der WM-Plätze geschaut haben, was so alles passiert ist, das sind sicherlich hörenswerte Diskussionen geworden, werden auch mitunter in so ein bisschen stammtischlaunige Atmosphäre, aber trotzdem den Umständen entsprechend mit kritischem Ansatz, und der war uns auch ganz wichtig, und das haben wir auch von Moritz Knorr in unserer Vorschau schon behandelt oder mit Moritz Knorr behandelt. Also da müssen wir eben Uli Hoeneß beide Seiten beleuchten. Und ja, genau das wollen wir eben jetzt auch tun mit den sportlichen Aspekten und steigen ein mit den beiden Halbfinals, die anstanden. Argentinien gegen Kroatien und Frankreich gegen Marokko waren die beiden Partien. Die erste afrikanische Mannschaft, die in ein WM-Halbfinale einziehen kann. Und Benny, am Ende war es dann doch beides recht eindeutig.
Ja, absolut. Also die Spannung, die haben sich beide Halbfinals oder beide Sieger aus den Halbfinals dann für das Finale aufgehoben. Argentinien gab sich gegen Kroatien definitiv keine Blöße. Am Ende 3:0 ohne Probleme. Lionel Messi machte da unter anderem auch wieder eine Bude und krönt sich damit am Ende natürlich sogar mit Kylian Mbappé zum Torschützenkönig dieser Weltmeisterschaft mit jeweils 5 Toren. Frankreich schlägt dann wiederum Marokko 2:0 und beendet natürlich diese Rekordfahrt des afrikanischen Teams, denn das erste afrikanische Team ist ja jetzt Marokko, was ein Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft erreicht hat. Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein und das kann man, glaube ich, auch sagen, freut uns besonders. Und dann wartet ja auch ein Spiel um Platz 3 auf uns, was dann doch schon etwas knapper war.
Da muss ich dir aber ehrlich gesagt sagen, dass ich davon nichts gesehen habe, weil ich mich gefühlten minus 20.000 Grad auf dem Weihnachtsmarkt rumgetrieben habe. Aber du hast auch gerade gesagt, du hast auch nichts gesehen. Von daher muss man einfach sagen, dass es ja bis in die 9. Spielminute sicherlich noch alles möglich gewesen wäre. Dann stand es nämlich schon 1:1, 2 ganz frühe Tore. Ähnlich wie im Halbfinale der Franzosen, die ja dann auch in der 5. Minute, glaube ich, mit Hernandez schon einen Treffer haben. Und Kolo Muani macht dann in der 79. Minute schon das Spiel zu. Und im Spiel um Platz 3 war es dann eben Kroatien, die auch vor der Halbzeit dann das 2:1 schießen kann. Mit Orsic war, glaube ich, der Torschütze, genau. Und damit ist Kroatien eben nach Platz 2 2018 jetzt Platz 3. Und dann war das 2018 eben keine Eintagsfliege, sondern wirklich eine eingespielte Truppe. Luka Modric ist zum Beispiel, ich glaube, in einem Kreis von 4 Spielern der einzige und älteste über 37, der bei allen WM-Spielen in der Startelf steht. Auch das wäre sein letztes großes Turnier. Also wirklich stark von den Kroaten, aber auch Marokko natürlich wirklich hat, glaube ich, auch viele begeistert, die vielleicht mit diesem Fußball aus allen möglichen Gründen nichts zu tun haben, Klammer auf, wollten, Klammer zu.
Hm. Ja, nee, absolut. Also die Einschaltquoten zum Beispiel von Frankreich gegen Marokko waren ja auch dementsprechend gut. Ne? Beziehungsweise generell wollte jeder sehen oder viele wollten sehen, wie weit Marokko denn noch kommen kann. Und dennoch natürlich ein versöhnliches Ende. Man hat sich auch im Spiel um Platz 3 gut geschlagen. Und für Kroatien und gerade natürlich für Modric, da ist es eine tolle Geschichte. Aber das ganz große Highlight, nicht nur, weil es einfach das viel wichtigere Spiel war, sondern weil der Spielverlauf einfach so unfassbar war, dass man den jetzt echt nochmal rekapitulieren muss, der fand dann halt im Finale statt. Und Frankreich, Argentinien, was sich bis ins Elfmeterschießen hingeschaukelt hat. Und das aber nicht mit einem langweiligen 0-0 oder 1-1 oder so, wie man es sonst vielleicht mal aus einem Finale kennen würde. Ne?
Es war unglaublich krass. Also was man vielleicht zu den Quoten, betonen wir auch immer, die Finalquote ist natürlich nicht so hoch wie bei den letzten Malen, aber am Ende waren es doch über 50% Marktanteil, knapp 14 Millionen in der ARD, die zu Hochzeiten zugeguckt haben. Das hat natürlich auch der Wintersport gemerkt, denn auch da hatten wir 25% Marktanteil, aber dieses Spiel war es auch wirklich wert zu sehen. Das war eine unfassbare Reise, die wir da gestern Nachmittag erlebt haben. Wenn man sich allein schon überlegt, Thomas Broich hat zwischenzeitlich Co-Kommentator in der Sportschau gestern gewesen, angesprochen, es gab ein Erstrundenspiel im DFB-Pokal, Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt. Das weiß ich noch, da war ich in Österreich im Urlaub, da saßen Flo Nass und Thomas Broich in der MDCC-Arena in Magdeburg und haben irgendwie Hintergrundgespräche mit den Frankfurter Analysten gespielt, wie er meinte, und sagte, ja, wir haben da so wen an der Angel, Kolo Muani, den kennt eigentlich niemand, und jetzt steht er im WM-Finale, wird eingewechselt, Frankreich wechselt vor der Halbzeit zweimal und ist daran am Ende maßgeblich dran beteiligt, dass Frankreich eben hier mehrmals wieder zurückkommt. Am Ende reicht es nicht für den WM-Titel, aber auch die Franzosen haben ein überragendes Turnier gespielt. Mbappé wird bester Torschütze des Turniers, also das war wirklich Traumfußball auf beiden Seiten. Es ging hin und her und mehrmals und immer wieder bis ins Elfmeterschießen. Es war unfassbar toll. Also ich kann mich ehrlich gesagt ans WM-Finale vor 4 Jahren nicht mehr erinnern. Vor 8 Jahren sind wir Weltmeister geworden. Und wie lange das dann her ist, das hat man gestern Abend gemerkt. Und dieses Feeling des WM-Finals, es war unglaublich. Also vielleicht hast du mehr Worte als ich.
Ja, also erstmal, genau, du sagst schon, 2 Wechsel vor der Pause schon von Didier Deschamps. Auch interessant, dass es 2 Bundesligaspieler sind. Genau, du hast schon Kolo Muani erwähnt, der wirklich einen unfassbar engagierten Auftritt hingelegt hat, in meinen Augen. Und Marcus Thuram, der Gladbacher, kam für Olivier Giroud. Und über 70 Minuten Minimum hatte Argentinien das Heft des Handelns in der Hand. Frankreich ohne Torschuss. Argentinien stand zur Pause 2-0 in Führung. Besser hätte es nicht starten können. Das war eine Weltklasseleistung von Argentinien bis dato, beziehungsweise war es bis zum Ende. Und dann kam es, wie es kommen musste. Kylian Mbappé, 80. Minute, Elfmeter. 81. Minute direkt das 2-2. Und dann ging es noch in Verlängerung. Und also dann wieder Lionel Messi in der 108. Minute zum 3-2. Und dann war Gonzalo Montiel das Opfer oder der Leidtragende, der dann doch sehr ungestüm da in Mbappé reingeht und der dann in der 118. Minute noch, das war das Handspiel.
Es war
auch, er hat weggezogen, hatte aber den Arm sowas von weit vom Körper weg.
Die Elfmeter kann man schon so geben und ich bin froh, dass wir natürlich die ein oder andere Stimme hatten, die sich um den Schiedsrichter gedreht hat. Aber ich finde, auch in der Halbzeit wurde bei Magenta zum Beispiel wild über den ersten Elfmeter für Argentinien diskutiert. Mhm. Aber ich finde, gerade da muss man sagen, dass die Offiziellen das schon im Griff hatten alles und keine großen Diskussionen auszulösen haben, finde ich.
Ja, also da war am Fuß eine klare Berührung, wodurch die Maria, glaube ich, andersrum, es war ja gestolpert ist. Und dann eben noch, glaube ich, auch tatsächlich am Trikot gezogen. Also das war, in meinen Augen hätte man das auf jeden Fall geben müssen. Genau, und dann die Besonderheit war aber, weil ich den Namen Gonzalo Montiel dann erwähnt habe, dass genau dieser Mann den letzten Elfmeter ins Tor schraubte und damit der große Held natürlich in gewisser Weise auch war. Natürlich nebenbei auch die hervorragende Leistung von Emiliano Martinez im Tor, der da wirklich mehrere Elfmeter parierte und großen Anteil daran hatte. Und Lionel Messi setzt dieser hervorragenden, unfassbaren Karriere noch die Krone auf, die Sahnehaube, die Kirsche auf die Torte, nenn's wie du es willst. Er hat jetzt diesen Weltmeistertitel und das war schon sehr emotional.
Ja. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Allein schon diese Anzahl an Elfmeter, die wir gesehen haben, ja dann auch Mbappé, glaube ich, der hat mit 3 Elfmetern in diesem Spiel. Argentinische Torwart hat sich natürlich auch während des Spiels schon fast daran gemacht, diese Bälle zu halten. Nach dem Spiel dann schon für wirklich merkwürdige Szenen gesorgt, wie so vieles andere auch, unter anderem der Emir und Gianni Infantino und Lionel Messi. Also es gab auch wieder so Zwischentöne, wo man sich gedacht hat, muss das jetzt sein? Also irgendwie so den goldenen Hand-Torwart-Award da irgendwie sich zwischen die Beine zu halten oder so. So manchmal weiß ich auch nicht, was so mit den Leuten abgeht, aber mein Gott, da spielt dann wahrscheinlich wirklich alles verrückt im Kopf bei solchen Szenen und ich habe mich sehr, sehr gefreut für Argentinien und für das ganze Land. Buenos Aires hat ja schon morgens gekocht. Ich meine, 11 Uhr war, glaube ich, Anstoß in Argentinien, also unfassbar. Ich weiß nicht, die feiern immer noch, glaube ich.
Ja, genau. Und ja, das muss man dann vielleicht auch dazu sagen, rückblickend auf diese Weltmeisterschaft, spielerisch haben wir, glaube ich, echt größtenteils echt coole Matches gesehen. Man stelle sich einfach mal vor, genau dieses Event hätte in einem fußballbegeisterten Land stattgefunden. Dann wäre das wirklich ein Fußballfest gewesen, im Sommer dann auch natürlich, was man unvergessen im Hinterkopf hatte. Also was ich aus diesem Turnierverlauf mitnehmen werde, ist das Finale. Eine weitere, ja, wenig glanzvolle Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft und eben die Umstände. Der Rest wird, glaube ich, langfristig, ob kurz oder lang, ja, eher ins Arge geraten, oder?
Ja, genau. Das ist so, das wird auch so sein. Man sieht ja mit den weiteren Entwicklungen, die FIFA jetzt auch in den letzten Tagen wieder angestoßen hat, vielleicht sollten wir doch nochmal eine Folge Katastrophe aufnehmen, müssen wir den lieben, guten Pierre mal fragen. Club-WM, Frauenfußball, also da sind ja schon wieder ganz wilde Thesen, halt, die da durch die Medien geistern. Ja, in 4 Jahren wird es eine Mordsreiserei geben, eine Fußballbegeisterung in vielerlei Hinsicht. Ich bin gespannt, wie das wird. Gerade auch ja, Lena Kassler hat es zum Beispiel angesprochen, es gibt ja Mexikaner, die dürfen in die USA gar nicht anreisen. Was passiert, wenn Mexiko dann irgendwann ein K.O.-Spiel in, was weiß ich, Las Vegas spielt? Also natürlich auch da wieder viele Fragezeichen, aber mein Gott, wir hatten ein bemerkenswertes Turnier. Das ist natürlich immer ein Wort, das man dann ja, ausgiebig in beide Richtungen ziehen kann. Du hast schon die sportlichen Leistungen angesprochen, aus deutscher Sicht natürlich enttäuschend. Auch da ist wieder diese große Hätte-wäre-wenn-Diskussion gewesen, wenn der Ball bei Spartan Spanien aus gewesen wäre, dann so und so. Aber mein Gott, wir hatten wirklich spektakuläre Spiele. Wir hatten stellenweise gute Stimmung in nicht immer ganz gefüllten Stadien. Wir denken zurück, als wir zusammen das Senegal-Spiel oder Kamerun-Spiel geguckt haben. Also es hatte auch seine guten Seiten und die darf man auch irgendwie nicht komplett ignorieren, finde ich.
Nee, also wie gesagt, spielerisch waren da teilweise schon echte Schmankerl dabei. Es war eben das Gefühl, was anders war, finde ich. Das hat sich auch so wie so ein Strich durch diese ganze WM gezogen. Auch wenn spielerisch da wirklich tolle Leistungen auf dem Platz passiert sind. So richtig emotional wurde ich erst im WM-Finale, muss ich ehrlich sagen. Also das war dann so, ja, dass ich dann doch auch mal ein bisschen lauter wurde, auch weil der Spielverlauf einfach wirklich sensationell war und diese Geschichte, diese Story mit Messi dahinter doch auch verdiente, einfach aufgenommen zu werden und Erwähnung zu finden. Und ja, dennoch glaube ich einfach, dass da Turniere auf uns warten werden in den nächsten Jahren, die einfach, wenn man auf das generelle Bild schaut, nochmal ein ganz anderes Gefühl vermitteln wird. Ich meine, nächstes Jahr kriegen wir eine tolle Weltmeisterschaft der Damen unter anderem natürlich, ne? Und dann eben natürlich die Weltmeisterschaft der Herren in 4 Jahren, du sagtest es schon, die dann vom Feeling her, von den Stadien her, auch von den Zuschauern her und von den Umständen her wesentlich euphorischer in den Medien aufgenommen werden wird. Und das sind die Events, worauf man sich freut. Man darf hoffen, dass dann Wann hat sich Katar nochmal für die Sommerspiele beworben? 36?
Ja, das kriegen sie nicht.
Das sagst du.
Das sage ich jetzt und hier. Naja, wir haben in 18 Monaten eine Europameisterschaft in Deutschland. Ich glaube, das wird jetzt auch kein schlechtes Ereignis.
Richtig.
Also ja, da steht schon einiges auf dem Programm. Ich glaube, wir werden dieses Turnier hier jetzt in Erinnerung behalten mit all seinen Begleitumständen und schauen einfach darauf. Und das finde ich besonders wichtig, was jetzt in den nächsten Jahren in Katar passiert, was im arabischen Raum passiert, was sich da politisch entwickelt. Man darf wirklich gespannt sein. Vielleicht auch mal, wird man sich in Deutschland nochmal bewusst, was in den anderen Ländern so vor der WM passiert ist, weil das, egal. Wir müssen das ganze Fass jetzt nicht nochmal aufmachen. Wir können sagen, dass unter der Woche noch einiges an Sport ansteht. Wir haben zum Beispiel noch Damen-Champions League im Fußball, die ansteht. Also auch da, der Fußball ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben natürlich, gerade jetzt hier Riesenslalom läuft noch. Wir haben am Donnerstag zum Beispiel Slalom der Männer in Madonna di Campiglio, hatte ich vorhin schon angesprochen. Wir haben vor Weihnachten natürlich noch eine ganze Menge Darts-WM. Wir haben auch vor dem Silvester-Tournament der Damen-Skispringerin noch einiges zu tun. Der englische Fußball geht ja schon wieder los. Der Liga-Fußball startet ja schon wieder, außer in Deutschland. Also wirklich eine Menge vor und wir melden uns dann, für uns gibt es keine Feiertage. Wir melden uns dann einfach am Montag wieder.
Ja, ganz genau. Wie gesagt, da werden wir so ein bisschen auf die Zwischenstände bestimmt auch im Wintersport schauen und alles, was die Woche vielleicht dann noch so an kleinen Dingen passiert ist. Das heißt, es wird eine etwas andere Folge, aber wir wissen, wir können da auf euch zählen. Deswegen, wir hören uns auf jeden Fall und spätestens dann, wenn nicht davor, vielleicht nochmal mit einer Darts-WM-Vorschau.
Genau, macht's gut. Wir wünschen euch frohe Festtage, falls wir uns doch nicht mehr hören oder sehen. Und dann habt schöne Tage und bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.
Bis dann.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.